Tech, KI und Schmetterlinge. Ein Podcast von Sascha Lobo in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits.
Guten Tag und herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe von Tech, KI und Schmetterlinge, dem neuen, Tech, KI und Schmetterlings-Podcast von mir, Sascha Lobo und Schwarz Digits. Tatsächlich ist dieser allererste Podcast etwas, was eine Art Herzensangelegenheit ist, nicht nur von mir, sondern auch von dem Mann, der bei mir ist, nämlich Rolf.
Ja, vielen Dank für die Einladung und auch von meiner Seite herzlich willkommen.
Der Grund, warum das hier passiert, dieser Podcast, den wir zusammen machen, ist, weil wir festgestellt haben, dass dieses Thema nicht nur immer größer wird und immer drängender, sondern dass auch wahnsinnig viel Gesprächsbedarf besteht zu diesen Themen. Vor allem natürlich Schmetterlinge, das lassen wir aber erstmal ein bisschen außen vor und fokussieren uns auf Tech und KI. Rolf, magst du vielleicht sagen, was genau du tust?
Also ich muss sagen, ich habe wahrscheinlich den besten Job der Welt. Ich darf nämlich als Co-CEO gemeinsam mit Christian Müller eine Sparte innerhalb der Schwarzgruppe leiten, und zwar die Schwarz-Digits. Was heißt das? Schwarzgruppe, das sind die Unternehmen wie Lidl, Kaufland. Wir kommen ursprünglich aus dem Handel. Und Christian und ich durften dann als Co-CEOs eine weitere Sparte hinzunehmen, die Schwarz-Digits. Warum? Das ist die Digitalsparte. Wir sind ja digital arm, sowohl für unsere internen Kunden, und haben festgestellt, das, was wir machen im digitalen Umfeld, ist auch für andere interessant. Da geht es um Cybersecurity, eine souveräne, sichere Cloud. Das ist im Prinzip, was ich machen darf, und habe jeden Tag sehr viel Freude und Spaß, das zu tun.
Das Spannende ist, dass das Thema der ersten Sendung, nämlich digitale Souveränität, ein wenig auch der Grund ist, warum wir zusammen diesen Podcast machen. Weil zu jeder Form von Souveränität auch gehört, dass man sich auf einer vernünftigen Informationsbasis entscheiden kann. Deswegen sprechen wir genau darüber und versuchen, dieses ganze Themenfeld Tech, KI und eben natürlich auch Schmetterlinge, da mal ein bisschen tiefer einzusteigen in den verschiedenen Details. Das, was in der nächsten Zeit wöchentlich auf uns zukommt, das wird man nicht nur in Podcast-Form mit Gästen, mit Vertiefungen, in einzelnen Themen, mit Themenbereichen, teilweise auch mit Live-Podcasts sehen und natürlich vor allem hören, sondern auch in den sozialen Medien sehen und hören können. Wir sind, was Social Media angeht, auf LinkedIn, auf Instagram, auf TikTok, auf YouTube unterwegs. Also dort kann man uns ebenso abonnieren wie diesen Podcast, worum ich bitten würde. Und dann werdet ihr in Zukunft jede Woche, jetzt Rolf ist nicht immer dabei, aber so oft wie es irgend geht, werdet ihr jede Woche versorgt mit einer Perspektive auf die Digitalisierung, auf künstliche Intelligenz, von der wir zumindest glauben, dass sie essentiell ist, weil, wenn man das nicht versteht, dann versteht man aus meiner Sicht nicht, wie die Welt in Zukunft werden wird.
Genau darum geht's. Und was noch viel wichtiger ist, wir müssen lernen, Digitalisierung als Unabhängigkeit zu betrachten. Sprich, es ist eine Fähigkeit, und meine eigenen, ob es Unternehmen sind, bis hin zu privaten Entscheidungen treffen zu können. Und zwar, wie ich es möchte.
Und da ist natürlich ein Podcast, der im weitesten Sinn im Erwachsenen-Infotainment unterwegs ist, das perfekte Instrument, auf das wirklich ausnahmslos alle Leute dort draußen gewartet haben.
Absolut.
Was ich super spannend finde, und bitte erklär mir da, ob ein Muster dahinter steht. Amazon hat angefangen als Händler und gehört jetzt zu den größten Digitaldienstleistern der Welt. Und die Schwarzgruppe ist bekannt für Handel, ziemlich eindeutig. Und fängt jetzt auch an und hat schon angefangen, diese digitalen Dienstleistungen in einer, ich würde sagen, für Deutschland relativ einzigartigen Größenordnung abzubilden. Warum ziehen Händler ab einer bestimmten Größe offenbar so intensiv in Richtung Daten, so intensiv in Richtung digitale Welt?
Interessanter Punkt, werde ich auch oft drauf angesprochen, so wie wir sind das nächste Amazon. Also ganz wichtig, was wir mit Amazon gemeinsam haben, hast du korrekt dargestellt, wir sind beides Händler. Der Grund, warum Amazon in das Thema digitale Dienstleistungen gerutscht ist, war eher das Thema, wie sie mit ihren Peak-Zeiten umgehen. Also sprich, die hatten halt entsprechende Peaks und wollten diese Idle-Kosten, also Leerlaufkosten, einfach nivellieren, um seine Kostenstruktur in den Griff bekommen. Und daraus hat man gemerkt, hoppla, das ist ein eigenes Geschäftsmodell. Bei uns war es was anderes und da ist auch vielleicht eine kleine Gemeinsamkeit. Wir haben natürlich mit Kaufland und Lidl zwei Kunden, die wir bedienen müssen. Und somit hat der Handel vielleicht den Vorteil, dass der Kunde null oder der Patient null im eigenen Haus ist. Und damit kann man erproben, ist die Dienstleistung gut? Weil nur wenn sie für Lidl und Kaufland gut genug ist, würden wir sie auch einem Dritten anbieten. Und jetzt kommen wir an den Punkt, das ist, was Händler auszeichnet, dass wir selbst einen extrem hohen Bedarf haben. Und jetzt sagen wir mal, Bedarf an was? Ja, natürlich an Daten, und vor allem Berechnung. Also man muss sich vorstellen, in unserer Größenordnung mit der Anzahl der Filialen, der Anzahl der Produkte, der Anzahl der Kunden, was da im Hintergrund an Daten bewegt wird, was wir da berechnen anhand von, was ist im Wetter, wo ist die Filiale, gibt es lokale Feste, was wurde abverkauft, was ist die Historie. Und das Ganze natürlich mit KI-gestützten Modellen, um die perfekte Vorhersagewahrscheinlichkeit zu bekommen, dass man so wenig wie möglich, gerade bei verderblichen Gütern, Food Waste generiert.
Ich muss jetzt zu Anfang, erste Sendung, digitale Souveränität, ein bisschen unangenehmes Geständnis machen. Das bezieht sich darauf, dass ich, hätte man mich da vor 5 Jahren gefragt, trotz Donald Trump gesagt hätte, digitale Souveränität ist schon nice to have, aber Vernetzung, Digitalisierung, weltweites Internet, ich glaube nicht, dass wir da komplett digital souverän sein müssen. Inzwischen würde ich da ein bisschen anders drauf schauen. Ich glaube, dass es eine ganze Reihe von Leuten gibt, die so, sagen wir mal, eine Verschiebung in dieser Einschätzung in den letzten Jahren bekommen haben. Da lieben Gruß an dieser Stelle an Donald Trump in dem Kontext und ein bisschen auch an Putin.
Ja, okay, man muss schon sagen, dass Donald Trump, J.D. Vance, auch Elon Musk für das Thema digitale Souveränität und unabhängige IT-Dienstleistungen wahrscheinlich das beste Vertriebsteam sind, was momentan im Markt existiert. Also das darf man vergessen. Aber der Grund, warum das, glaube ich, niemand so einschätzen konnte, sind aus meiner Sicht so 2 verschiedene Sachen. Das eine ist, das, was in den letzten, fangen wir mal an, 3-4 Monaten passiert ist, konnte sich kein Mensch vorstellen. Was man jetzt gesehen hat, ist wie dieses schwarze Schwan, the Black Swan Event. Also es konnte sich keiner vorstellen, bam, ist es passiert. Ja. Aber was war der Hauptgrund, warum niemand das Thema digitale Souveränität so gesehen hat? Ganz einfach, weil wir es immer technisch betrachten. Ich habe es ja verschlüsselt, okay, obwohl jeder weiß, die Schlüssel sind aus Regierungssicht in bestimmten Ländern so konzipiert, dass man es entschlüsseln kann. Fakt ist doch, bei der digitalen Souveränität geht es doch gar nicht um digital. Es geht um die Unabhängigkeit für dich als Unternehmen, als Unternehmer oder auch als Gesellschaft. Und dieses Thema hat man halt in der Schwarzgruppe in der DNA. Wir müssen bei der Größenordnung, die wir haben, bei dem Versorgungsauftrag, den wir haben, nochmal, wir sind kritisch und sind für die Versorgung der Bevölkerung verantwortlich. Da musst du dir überlegen, welche Entscheidung kannst du selbst treffen, musst du selbst treffen und können nicht von außen getroffen werden. Und dann merkt man irgendwann, hoppla, wenn ein amerikanischer Dienstleister auf meine Daten zugreifen kann, wenn er einfach die Lizenzkosten entsprechend verändern kann, wenn er auch mal den Dienst abschalten kann und ich dann merke, Moment, ich bin ja gar nicht mehr arbeitsfähig, dann komme ich erst in die Technik rein. Und ich glaube, das war der Hintergrund, dass man es immer in diese Technik-Ecke geschoben hat. Das ist wie mit Cybersecurity. Es ist die Aufgabe des CEOs. Man hat es aber immer schön unterm CIO, CISO weggeschoben. Kümmert euch mal um die Sicherheit.
Ja.
Und dann plötzlich erkennt man in den letzten 3-4 Monaten, aber auch schon seit dem Konflikt in der Ukraine, hoppla, da werden bestehende rote Linien überschritten. Und vielleicht ein Beispiel dazu. Wenn ich ein Kostensparprogramm in den USA durchführe, mit einem IT-Dienstleister, der seine junge Garde mitbringt, die Datenschutzgesetze, Vertraulichkeiten, sagen wir, mehr oder weniger ignorieren, und dann Abteilungen, die für die Einhaltung eines Datenschutzabkommens mit Europa verantwortlich sind, einfach auflöse, dann ist das nicht mal lustig.
Du hast vorher Kritis erwähnt, Kritis, also kritische Infrastruktur, die man auf jeden Fall braucht, damit nicht alles zusammenbricht, um es mal ganz knapp zu formulieren. Und dazu gehört einfach auch, dieses Thema digitale Souveränität gleich richtig einzusortieren, weil nämlich Tech und inzwischen auch künstliche Intelligenz praktisch überall drinstecken, in fast allen Prozessen. Könnte man eigentlich auch sagen, digitale Souveränität ist gleich Souveränität. Das heißt, man kann heute schon auf nationaler Ebene sich gar nicht mehr leisten, nicht ein gewisses Maß an digitaler Souveränität mitzubringen. Sonst sind die wichtigsten Instrumente, die, sagen wir mal, den Alltag ermöglichen, die Freiheit ermöglichen, einfach nicht mehr da.
Ich würde es noch viel härter formulieren. Alltag ermöglichen klingt so süß. Muss ja nicht sein. Man kann immer ein paar Tage nicht im Alltag das ermöglichen. Ja. Mir geht es um das Thema Grundbedürfnisse und deswegen kritische Infrastruktur, Grundbedürfnisse befriedigen. Ich möchte ein Beispiel bringen, was wir alle miterlebt haben, Corona. Während der Corona-Zeit in Deutschland haben wir es erlebt, dass in Filialen sich Kunden geprügelt haben um Toilettenpapier. Jetzt muss man sich vorstellen, was ist, wenn es um Lebensmittel geht? Was passiert, wenn keine KI mehr läuft, wenn man keinen Nachschub organisieren kann? Nochmal, ich möchte nicht schauen, dass die Regale leer sind. Wenn die Logistik nicht mehr funktioniert, weil die Software, die das alles steuert, halt mal abgeschaltet wird oder nicht verfügbar ist. was passiert in der Filiale, was machen die Bürger, wenn es darum geht, ich möchte heute Morgen, übermorgen noch was zu essen haben. Wir haben ja gerade in der vergangenen Woche, nee, diese Woche, erlebt, was in Spanien passiert ist, als ein Strom-Blackout war in Portugal. Man hat die Filialen geschlossen, weil man Angst hatte, dass solche Situationen aufkommen. Die Leute haben Hamsterkäufe gemacht. Da ging es wirklich darum, es war der Strom weg. Da muss man sagen, es geht um mehr als nur den Alltag zu ermöglichen. Es geht darum, als Staat zu funktionieren und als Gesellschaft zu funktionieren.
Ich habe mir vorgenommen, einen neuen Trend einzuführen, was KI angeht, jetzt speziell mit ChatGPT. Ich denke, alle hier im Publikum kennen diesen Begriff Prompting, also die Anweisungen für eine KI schreiben, speziell ChatGPT, ist ja seit Ende 2022 in aller Munde. Und was mir aber aufgefallen ist, ist, dass sehr, sehr viele Leute versuchen, die allerklügsten Prompts herzustellen, um die allerbesten Antworten zu bekommen. Ich würde diesen Trend gerne umkehren, einfach mal, um digitale Souveränität zu erklären. Ich habe nämlich Dumb Prompting erfunden, also ich würde es mal übersetzen als stumpfes Prompting, die stumpfestmöglichen Fragen zu stellen. So bei ChatGPT nachzufragen, dass es dann aber als Antwort auch jeder und jede versteht. Das habe ich gemacht und habe reingerufen, warum soll digitale Souveränität denn jetzt so wichtig sein, verstehe ich nicht. Ja, das ist also mein Auftakt zum stumpfen Prompting. Und die Antwort fand ich spannend, nämlich: Wenn du abhängig bist, entscheiden andere über deine Daten, dein Geld und was du online darfst. Wenn du digital souverän bist, entscheidest du. Fand ich dafür, dass es irgendwie Dumb Prompting ist, gar nicht so schlecht. Und jetzt kann man das aber ein bisschen kreuzen mit einem der Gründe, warum wir diesen Podcast zusammen machen. Nämlich, es rollt was auf uns zu. Es rollt was auf uns zu, wo die meisten Leute aus meiner Sicht noch nicht wirklich drauf vorbereitet sind. Wahrscheinlich niemand. Aber es kommt ein Wandel auf uns zu. Die Digitalisierung wandelt und verändert schon alles Mögliche, aber es kommt ein Wandel, speziell auch durch künstliche Intelligenz, auf uns zu, wo ich sagen würde, das haben die meisten Leute noch nicht realisiert.
Definitiv. Also ich glaube, die meisten haben es nicht realisiert, weil es halt wie immer hochgradig technisch ist, technologisch. Und das verstehen ja die wenigsten. Das ist wie mit der Mathematik in der Schule. Für die meisten ist es ganz wichtig, so schnell wie möglich das in den Basiskurs runterzudrücken und loszuwerden. Andere Leute sagen, ich verstehe das nicht, aber es ist abstrakt. Und warum sage ich das mit der Mathematik? Ganz einfach. Ich finde, künstliche Intelligenz ist eigentlich das am meisten overhypte Thema. Warum? Es ist eigentlich nur stumpfe Mathematik. Es geht um Daten, um Wahrscheinlichkeiten, die dann berechnet werden. Das Interessante ist, es ist natürlich eine ganz fantastische Form der Mathematik, weil ich jetzt zu Ergebnissen komme in einer Form, die unvorstellbar sind. Und das ist für mich immer so, ich vergleiche das immer damit, man hat die vier Grundrechenarten, das, was man so in der Grundschule bis zur vierten Klasse hinkriegt. Und jetzt kommt KI, und das ist die Formelsammlung. Der Knackpunkt ist, wir haben noch gar nicht verstanden, dass das, was wir heute uns mathematisch vorstellen können, der Raum, durch KI n-dimensional exponentiell vergrößert wird. Und was heißt es? Auf der einen Seite können wir ganz, ganz tolle neue Ergebnisse berechnen und kriegen ganz tolle Aussagen. Aber umgekehrt ist noch was anderes passiert. Wir generieren Daten ohne Ende. Also es fing mit Sensoren an, Smartwatches werden Daten generiert, wir erfassen alles. Aber der größte Datengenerator des Menschen ist natürlich die Social Media. Es wird ja alles geteilt. Und jetzt muss man sich vorstellen, auf der einen Seite hast du den Input zum Berechnen von krassen Formeln und Mathematik exorbitant erhöht. Und auf der anderen Seite hast du ganz neue Formeln. Und jetzt gibt es Maschinen, die daraus Erkenntnisse, Empfehlungen, Handlungsvorschläge entwickeln, die normal früher Menschen gemacht haben, aber in der Dimension, wo der Einzelne gar nicht mehr mithalten kann. Mhm. Und das ist KI. Und viele sagen zu mir, aber was bedeutet das gesellschaftlich? Ich sage, guck mal, was ist denn die größte Produktivitätssteigerung in der Gesellschaft gewesen? Es war in der industriellen Revolution die Dampfmaschine. Weil wir haben Muskelkraft ersetzt durch eine Dampfmaschine. Und keiner hat sich beschwert, dass jetzt die Kindernehmer mit 12 Jahren in die Kohlegrube mussten. Die konnten plötzlich in die Schule. Und interessanterweise ist die Prosperität, sprich für die Gesellschaft, ist es viel besser geworden. Dienstleistung, Kopfarbeit und Verrücktes, die früher noch in der Kohlegrube waren, saßen plötzlich im Büro. Ganz toll. Mhm. Und ich sage immer, was mit der KI gerade passiert, es ist eine Dampfmaschine für alle. Für die, ich sage mal ganz hart, auch in der Produktion, Fertigung, Automatisierung, weil ich habe immer mehr Daten, mehr Informationen, mehr Sensoren und kriege noch bessere Automatisierung und Optimierung hin. Aber umgekehrt auch in den klassischen Jobs, die früher im Büro waren. Mhm. Also wir haben gerade eben über ChatGPT gesprochen. Man könnte jetzt auch, der Fan ist halber, hier Gemini von Google noch erwähnen. Da gibt es ja noch das eine oder andere. Oder wenn man sich in Industriedomänen
aufhört. Das würde auch Google kaum, das würde Google kaum vertragen, wenn wir die jetzt nicht nennen.
Nee, das ist auch wirtschaftlich ganz, ganz schwierig. Ja. Oder man könnte auch sogar Startups nennen wie Aleph Alpha, die im Domainmodell ja. Spaß beiseite, was aber gerade passiert. Plötzlich werden Tätigkeiten, schreibt mir ein Gedicht, macht das, auf einem Niveau entwickelt. Das ist ja unglaublich. Und was man jetzt erkennen muss, dieses KI wird die komplette Gesellschaft verändern, weil ich unendlich viel Daten habe, sage ich immer, also gefühlt, und jetzt halt exorbitant neue Formeln habe und ganz viel Rechnerkapazität. Und das heißt, wir werden uns einfach auch in eine Richtung entwickeln, dass man sich sagt, Moment, was passiert jetzt mit den ganzen Menschen, wenn ich auf die nächste Stufe komme? Und das ist das Interessante bei der KI. Deswegen gibt es auch viel Angst, aber es gibt viel, viel mehr Potenzial, weil ich bin ein ganz großer Fan davon, zu sagen, lasst uns unsere Zeit, wo wir einen richtigen Mehrwert stiften können, besser nutzen, indem man den Ballast automatisiert. Mhm. Wenn es kontrolliert ist, wenn man weiß, es ist richtig, wenn man weiß, dass das, was da kommt, mindestens genauso gut und auch ethisch korrekt war, als das, was wir gemacht hätten.
Es gibt ein Zitat von Bill Gates in dem Zusammenhang. Es ist also ein paar Tage alt nur. Und das heißt, er glaubt, in Zukunft haben wir nur noch eine 2-Tage-Arbeitswoche. Weil der Rest komplett von KI und Robotern gemacht wird.
War das der Bill Gates, der gesagt hat, dass Internet nur ein Halbwissen vorbeigeht?
Genau, okay. Ist genau der gleiche Bill Gates. Auf der anderen Seite war das auch der Bill Gates, der offenbar zur rechten Zeit so viel investiert hat in künstliche Intelligenz, dass jetzt Microsoft zu den führenden Anbietern gehört. Und ich bin in dem Kontext auch regelmäßig froh, dass niemand überprüft, was ich so, sagen wir mal, 2011 in meiner Spiegelkolumne alles geschrieben habe.
Ich finde es gut. Ich sage, ich bin halt immer eher so ein Freund von Mark Twain, der sagt, Vorhersagen sind unheimlich schwierig zu treffen, insbesondere wenn sie die Zukunft umfassen. Ja. Was Bill Gates sagt, glaube ich, mit der Aussage, und das ist richtig. Und deswegen, ich mag da die Konsequenz zu sagen, wir hatten nur eine 2-Tage-Woche, weil da gehe ich aus dem heutigen Ist-Zustand und projiziere den nochmal vorne. Was er aber sagt, ist in der Aussage richtig. Das, was ich heute in 4 oder 5 Arbeitstagen mache, kann ich mit der neuen Technologie in 2 Arbeitstagen schaffen. Da bin ich sogar bei ihm. Was meine ich damit? Jetzt gucke ich mal meinen Arbeitsalltag an. Wie viel ist Dokumenten, Research, Lesen, Machen, Tun, E-Mails beschreiben? Wenn ich mir vorstelle, dass das vollkommen in der gleichen Qualität oder vielleicht noch besser automatisch gemacht wird und ich habe plötzlich 4 oder 6 Stunden Zeit am Tag, ist jetzt die Frage, gehe ich Cappuccino trinken oder Kaffee trinken? Kümmere ich mich um andere Aufgaben, die halt die Maschine nicht kann, sowohl im sozialen Umfeld, gesellschaftlichen Umfeld oder vielleicht treffe ich dann das, was ich heute nur 1-2 Stunden am Tag mache, mache ich das 4 Stunden und steigere die Produktivität auch dahingehend Richtung Wachstum. Oder muss ich mir überlegen, wie sich das gesellschaftliche Leben verändert und was ist Arbeit? Also wie verschiebt sich das? Und das ist mir ganz wichtig, dass man einfach nur sagt, was verändert sich zum Status quo heute, sondern nutzt mal eure Kreativität, über den neuen Status quo zu denken. Und deswegen sage ich, KI ist unglaublich, weil jeder Job, jede Tätigkeit davon betroffen wird, in eine Richtung, um nicht differenzierende Tätigkeiten meines Erachtens zu automatisieren. Aber das Tolle ist doch herauszufinden, was kann ich jetzt mit der gewonnenen Zeit mehr tun? Und soll ich ganz ehrlich was sagen? Wenn ich mich damit um die Erziehung meiner Kinder kümmere und ihnen Werte gebe, ist es wahrscheinlich gesellschaftlich ein größerer Vorteil, als wenn ich was anderes tue. Also wir sollten über die 2 Tage reden. Wir sollten über die frei gewordenen 3 sprechen.
Ja, das finde ich eine spannende Sichtweise, vor allem, weil es ziemlich gut zu dem Jevons-Paradoxon passt. Das ist ein Paradoxon, was manchmal mit KI in Verbindung gebracht wird. Das stammt aber ursprünglich vom Beginn des 19. Jahrhunderts aus Großbritannien. Du hast eben die Industrialisierung erwähnt und da ging es darum, dass plötzlich Webmaschinen erfunden wurden, die wahnsinnig wenig Kohle brauchten, also sehr, sehr wenig Energie. Mhm. Webmaschinen waren ja so, oder Textilverarbeitungsmaschinen, ja, so die allerersten industriellen Maschinen, die von Dampfkraft in extremer Weise profitiert haben. Und plötzlich waren relativ viele Leute, vor allem Investoren, sehr skeptisch, ob Kohle überhaupt noch eine Zukunft hat. Wenn man also Geräte erfindet, eine Dampfmaschine erfindet, die so wenig Kohle braucht, dann brauchen wir doch irgendwann gar keine Kohle mehr und haben darauf gesetzt, dass Kohle runtergeht. Was ist aber passiert, und das ist dieses Paradox, genau das Gegenteil. Dadurch, dass so wenig Energie gebraucht wurde in Form von Kohle, hat man angefangen, Dampfmaschinen einfach überall einzusetzen. Das bedeutet, auf die Summe gesehen, ist der Kohleverbrauch drastisch gestiegen, einfach weil die Gelegenheit, so eine Maschine einzusetzen, viel häufiger genutzt werden konnte. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, über den viele Leute noch gar nicht nachgedacht haben bei diesen ganzen, ich weiß gar nicht, ob Bill Gates darüber nachgedacht hat, 2-Tage-Woche. Ich glaube eher, dass wir so eine Zusammenarbeit von Mensch und KI bekommen werden, wo man so viele Dinge plötzlich machen kann, so umfassende Instrumente hat, dass diese 3 Tage gar nicht mehr in Frage, also die füllen sich innerhalb von einer Minute. Ja? Ja. Also das, da bin ich schon sehr überzeugt, aber da bin ich, würde ich Bill Gates widersprechen.
Ja, und das ist der Punkt, wo ich sage, wir müssen über die 3 Tage reden, wir 2. Und ich bin froh, dass wir die 3 Tage haben. Warum? Wir haben so viel ungelöste Probleme und Fragestellungen heute für die Gesellschaft. Nochmal, wir wissen, wir haben eine Überbevölkerung. Wir wissen, wir nehmen mehr Ressourcen aus dem System, als wir haben. Deswegen, wenn du mir jetzt sagst, du kannst zum gleichen Status quo, sprich, rede ich mal größer, zum Betreiben der Welt, das Ganze in 2 statt 3 Tage machen, dann hätten wir schon mal dieses ganze Thema, hey, wir nehmen mehr aus der Ressource, die wir haben, die eigentlich im Kreislauf laufen muss, als wir eigentlich bräuchten. Das wäre schon mal so richtig genial. Also wenn ich heute sage, wir können unsere Energie cutten um 60%, wir können das Thema CO2 cutten um 60%. Das ist, warum ich 100% Bill Gates zustimme in, wir haben eine massive Produktivitätssteigerung. Ob das jetzt, ich sage mal, von um 60% von 5 auf 2 Tagen geht, kann man drüber streiten. Sie kommt definitiv und sie wird definitiv keine einstellige Prozentzahlen sein. Ja. Aber die Kunst ist, wir haben so viele Ressourcen dadurch gewonnen und können so viele Dinge auf die nächste Ebene heben, dass wir ganz andere Fragestellungen angehen. Und jetzt kommen wir das, von dem wir heute noch gar nicht wissen, dass wir es können.
Ja.
Und das ist, was ich genial finde.
Was ich super spannend finde, da kommt eine KI-Transformation auf uns zu. In Deutschland ist jetzt so aus meiner Draufsicht die digitale Transformation auch noch nicht ganz so weit, wie man es eigentlich gerne hätte in vielen Bereichen. In manchen total. Fertigung, Produktion zum Beispiel, da ist Deutschland in der Digitalisierung ziemlich weit als Land. Aber in anderen Bereichen hinken wir relativ eindeutig hinterher. Und trotzdem ist meine Position schon, dass man eigentlich nicht pessimistisch sein muss. Ne? Dass so eigentlich die Ausgangsvoraussetzungen nicht so schlecht sind, dann noch aufzuholen. Heißt aber auch, dass man aufholen muss.
Pessimismus ist absolut der falsche Ratgeber jetzt. Du musst optimistisch sein und zwar aus folgendem Grund. Wir hatten noch nie eine Chance gehabt auf Veränderungen wie jetzt. Also das ist der Punkt. Ich weiß, Menschen haben immer Angst vor Veränderung. Veränderung ist Chance. Also das darf man nie vergessen. Und jetzt kommt folgendes Punkt und da bin ich bei dir. Jetzt können wir jammern, dass wir in der Digitalisierung in einigen Bereichen, nehmen wir zum Beispiel den öffentlichen Bereich, nicht so weit vorne sind. Aber da haben wir jetzt ein Digitalministerium, große Hoffnung, andere würden sagen viel Druck, aber ist ja egal. Aber wir gehen das Thema mal an, ja, hat man ja erkannt. Aber jetzt muss man schauen, warum spielt es wie digitale Souveränität mit eine Rolle? Weil es um Werte geht, gesellschaftliche Werte und das, wie wir unser Leben gestalten wollen. Jetzt hast du die Chance, durch das Thema KI eine Transformation, egal ob die jetzt digital nennst oder wie auch immer, in der Gesellschaft durchzuführen. Mit komplett neuen Möglichkeiten. Und warum sind wir gar nicht schlecht aufgestellt? Was zeichnet uns denn aus? Jetzt gucken wir mal in Deutschland und Europa. Wir haben so viel Wissen in den Domains, Industriedomains. Niemand hat diese Diversifikation. Niemand hat auch diesen Ausbildungsstandard. Den müssen wir uns erhalten und noch weiter ausbauen. Wir haben so viel, ich rede immer spezifisches Wissen. Du hast Maschinenbau angesprochen. Ja klar, das sind wir führend. Und da gibt es auch viele Beispiele. Nimm das Beispiel Industrie 4.0. Alle haben darüber gesprochen, wo hat es wirklich stattgefunden? Und das ist es, warum ich sage, wir haben so viel Wissen, so viele gute Menschen, so tolle Ausbildung, so viele Talente. Wenn du jetzt sagst, auf dieser Basis bastel ich was Neues, und zwar bastel im Sinne von, ich entwickle mich auf die nächste Stufe. Warum ist hier ein Pessimismus zu verbreiten? Ganz im Gegenteil, pack die Dinge zusammen. Und eins darf man nie vergessen, Sascha, und das ist, warum ich immer so insistiere auf Unabhängigkeit, Souveränität. Was ist der Treibstoff, was ist das Öl für KI? Es sind die Daten. Und wenn ich sage, wir haben Domänenwissen, Industriewissen, haben wir ja wohl irgendwas, was cool ist, nämlich die Daten und das Wissen. Warum ist beispielsweise Amerika so aggressiv dran zu sagen, wir wollen Zugriff auf die Daten? Die würden gerne Datenkolonie aus Deutschland, Europa machen. Und ich sage, nein, wir haben doch den großen Vorteil gehabt. Bisher war die einzige Ressource, die wir hatten, die war nicht Öl, nicht Gas, die war Bildung und Wissen. Und daraus ist jetzt über Jahre etwas entstanden, ein Rohstoff, das sind Daten. Und das ist die Grundlage für die nächste Generation von Industrialisierung durch KI. Und deswegen sage ich, Freunde der Nacht, packt einfach euer Wissen jetzt zusammen, lasst die Daten hier, entwickelt euch technologisch, digital, unabhängig oder ich mache es viel härter, abhängig in eurem Sinne, in euren Werten, in eurer Gesellschaft um dann wieder, und jetzt komme ich an den Punkt, global entsprechend am Tisch zu sitzen für Partnerschaften. Mhm. Nochmal, es hat doch niemand was gegen Amerika, gegen China. Die Frage ist ja nur, kann man auf Augenhöhe in seinem Wertesystem miteinander kooperieren? Mhm. Darum geht's. Und das ist, wo man meines Erachtens nicht nur den Pessimismus wegpacken muss, das ist, woher der ganze Optimismus kommen soll. Das ist, was wir können. Und viele haben doch gar nicht die Grundvoraussetzung. Viele haben es gar nicht. Wir müssen es jetzt nur richtig machen.
Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt, glaube ich, immer so die Abgrenzung digitaler Souveränität von so Tech-Nationalismus. Das führt, glaube ich, nirgendwo hin. Aber das ist schon richtig, wenn die Hierarchie zu krass wird, dann ist halt eine echte Partnerschaft schwierig möglich. Und wir sehen ja jetzt, was für Steine einem in den Weg gelegt werden können da mit Trump. Also ich hab ein Beispiel selber mit aufgesetzt, wo die Unterscheidung drin ist zwischen digitaler Souveränität und Tech-Nationalismus. Ihr habt einen Deal mit Google eingefädelt. Das ist ein fantastisches Thema, über das du sehr gerne redest, Matt.
Absolut, ja, weil das ist das größte Missverständnis bei dem Thema Souveränität, weil viele denken jetzt, wir haben uns kaufen lassen. Also, und das ist eigentlich ist der Google-Deal ein perfektes Beispiel für das, was ich eben beschrieben habe mit Augenhöhe. Lass mich kurz einen Satz vorher sagen, dann versteht man Google-Deal besser. Die größte Kunst im Verhandeln ist nicht Druck. Und ich mag den Begriff Deal schon gar nicht mehr. Also Deal wird mittlerweile suggeriert mit stark gegen schwach und erpressen und Druck.
Da gibt es auch einen Mann, der da viel getan hat, dafür diesen Begriff Deal.
Ja, genau. Ich kenne Menschen, die sagen, gib mir einen Tag, ich löse die Probleme der Welt, aber es sind schon wieder 4 Monate vergangen. Vergiss das, diese Deals. Der Deal ist für mich mittlerweile ein sehr negativ geprägter Begriff. Mir geht es wirklich um Partnerschaften. Und es passiert Folgendes. Wie schafft man die besten Verhandlungspositionen? Nicht durch Druck und Macht, sondern durch eine einzige Sache, dass du jederzeit aufstehen kannst, sagen kannst, Sascha, war echt nett mit dir hier im Podcast, aber ich gehe. Mhm. Das ist die Kunst. Also die Kunst ist, jederzeit aufstehen zu können. Wenn du aber in der Abhängigkeit bist, da sitzt du auf dem Stuhl und du weißt ganz genau, wenn ich jetzt aufstehe, habe ich ein Problem.
Ja, ich habe abgeschlossen. Das ist das Hauptproblem für dich jetzt hier beim Podcast. Aber nein.
Okay, ich wusste gar nicht, dass es hier im Keller irgendwelche Türen gibt. Aber Spaß beiseite. Der Knackpunkt ist wirklich, die Kunst ist, aufstehen zu können. Mhm. Was ist im Google Deal passiert? Wir hatten einen anderen Dienstleister zum Thema Office-Produkte. Den Namen habe ich vergessen. Mhm. Und der hat uns auf sehr klare Art und Weise gezeigt, wo wir stehen. Der hat uns auf sehr klare Art und Weise gezeigt, wie er Lizenzpolitik macht ohne uns. Und der hat uns auf sehr klare Art und Weise spüren lassen, wie er Partnerschaften sieht. Und dann kommst du an den Punkt, wo du sagst, so kann ich mein Geschäft immer betreiben, weil ich meine Versprechen gegenüber meinen Kunden, dass ihre Daten zum Beispiel nur für diesen Zweck von uns genutzt werden, nicht mehr zu 100% garantieren kann. Und wenn du an so einem Punkt bist, musst du die Fähigkeit haben, aufstehen zu können und zu gehen. Dann merkt man plötzlich, hoppla, das ist ja ein monopolistischer Markt, wenn es um Office-Produkte geht. Und klar gibt es Alternativen aus dem Open-Office-Bereich und die braucht man auch. Wobei man hier noch ein funktionales Gap sieht zu dem, was man eigentlich im tagtäglichen Leben braucht. Und dann sagt man, ach weißt du was, lass uns doch mal aufstehen vom Tisch und mit anderen reden. Und dann haben wir geredet mit Google. Mhm. Und die Gespräche mit Google haben einen großen Unterschied gehabt. Wir haben ihnen erklärt, was uns wichtig ist. Und zwar, was uns wichtig ist mit unseren Daten, dass die Daten nur uns gehören sollten, dass wir die Daten nicht öffnen möchten für andere. Wir haben ihnen erklärt, was uns wichtig ist, wo die Daten gespeichert werden. Wir haben ihnen aber auch erklärt, dass wir gerne jederzeit vom Tisch aufstehen möchten. Und haben gesagt, könnt ihr technologisch in eurem Produkt mit uns gemeinsam diese Wünsche für Datenschutz, Unabhängigkeit und den Besitz der Daten ermöglichen? Und das waren die Einzigen, die gesagt haben, okay, hört zu, wir haben euch verstanden. Wir ermöglichen das. Ihr könnt eure eigene Verschlüsselungstechnologie mitbringen. Das heißt, selbst wir können eure Daten nicht lesen. Also wir haben eine Datensouveränität geschaffen. Dann haben sie gesagt, weißt du was, wir gehen noch ein Stück weiter. Wir werden eure Daten in einem offenen Datenformat exportieren, dass sich jederzeit, wenn jemand der Meinung ist, er müsste etwas mit dem Kill-Switch, ist ja auch so ein Begriff, der kam, abschalten, weitermachen kann. Vielleicht nicht in der gleichen Funktionalität, aber ich kann mein Geschäft weiter betreiben und habe die Zeit, was zu verändern. Und dann ging es doch weiter, dass wir sagen, hör mal zu, wir sind kritisch, wir hätten auch gern weitere Dinge wie Zugriffslisten, Netzwerkkontrolle. Könnt ihr euch vorstellen, das in unserer Infrastruktur von uns so betreiben zu lassen, obwohl es euer Produkt ist, damit wir sagen können, wir haben eine Datensouveränität, wir haben eine Unabhängigkeit und können trotzdem eure Software nutzen nach unseren Regeln. Und ganz interessanterweise hat Google dieses umsetzen können. Und jetzt merken wir, was passiert. Es ist ein amerikanischer Konzern, es ist nicht 100% souverän im Sinne von, die Software kommt aus Deutschland oder nach deutschen Vorgaben. Aber das, was man braucht zum Betrieb, die Nutzung der Software, die Sicherstellung der Datensouveränität, die Sicherstellung der Unabhängigkeit in diesem typischen Black Swan Event, wenn irgendjemand den Schalter umlegt und plötzlich das dunkel wird, dann wird es nicht dunkel, man kann weiterarbeiten. Und das haben die gemacht. Und das, Sascha, ist eben für mich kein Beispiel für einen Pakt mit dem Teufel oder vom Regen in die Traufe, sondern ein Beispiel von, das ist Souveränität. Eins darf man nie vergessen, Souveränität ist nicht verhandelbar, weil in dem Moment wirst du wieder ein Stück abhängig. Und deswegen zu dem Deal, also ich spreche gern drüber, aber man muss es halt erklären. Und das, was wir mit Google gemeinsam erreichen konnten, ist für mich auch dieser Weg nach vorne als Deutschland und Europa. Wenn du so deine digitale Souveränität gestaltest, kannst du mit China reden, weil du ja nicht reden musst. Du kannst, wenn du möchtest und wenn du merkst, es gibt hier die Offenheit, eine gemeinsame Basis zu finden, weil es deine Daten sind, deine Technologie, findest du auch eine technische Lösung.
Was mich umtreibt, ist bei dieser KI-Transformation, dass wir in Europa jetzt nicht so eine überragende Zahl von KI-Playern haben, die, sagen wir mal, mit großen Sprachmodellen in einer Liga mit den Vereinigten Staaten oder auch China spielen. Glaubst du, dass das irgendwann ein Problem wird? Weil ich glaube, es wird ein Problem.
Es ist jetzt schon ein Problem. Also ich glaube, das ist ein super Thema und wir sind ja da auch sehr tief drin mit unserem IPI, also Innovationspark Künstliche Intelligenz. Das ist quasi ein Melting Pot, wo man Talente, Firmen, Startups reinbringt zum Thema Künstliche Intelligenz. Und in dem Zusammenhang haben wir ja auch dann das Thema Aleph Alpha genommen, wo alle sagen, ja, Aleph Alpha ist ja nett, aber hat ja keine Chance gegen OpenAI und Gemini. Und ich sage, nee, es ist ja nicht ein LLM für das Weltwissen. Mhm. Es ist ja so ein Domainwissen. Das heißt, ich lade dort weniger Daten rein, die domänenspezifisch sind und kriege dann entsprechend die gleichen Ergebnisse. Ich mache ein Beispiel. Wir haben gemeinsam mit der Deutschen Bahn Revisionsdaten genommen von der Schwarzgruppe und der Deutschen Bahn, haben ein Datenmodell gebaut mit Aleph Alpha zum Thema Revisionsberichte und können jetzt statt in 3 Tagen, in 3 Stunden einen Revisionsbericht generieren und können somit die Mitarbeiter entlasten, aber auch bessere, höhere Qualität liefern. Das Interessante ist, sowas wäre mit dem Weltmodell gar nicht gegangen, weil das viel zu breit ist. Und mein Beispiel ist immer, wenn du jetzt natürlich zum Aleph Alpha bei uns gehen würdest, was wir trainiert haben mit Revisionsdaten, und sagst, ich brauche ein Geburtstagsgedicht für meine Mama, kommt es raus. Es wird aber sehr holzig klingen. Da wird die Mama sagen, okay, mein liebes Kind, hast du echt Mühe gegeben, weil sie dich natürlich motivieren will. Aber wenn deine Mama die Chefin der Revision wäre von einem Unternehmen, würde sie sagen, ich habe den besten Sohn der Welt. natürlich wäre ChatGPT oder das Gemini da wesentlich angenehmer. Und das muss man verstehen, es ist Weltwissen. Aber was du eben beschrieben hast, merke ich beim Thema Training. Man hat es gemerkt in den letzten Monaten, wo es darum geht, immer mehr Silikon, immer mehr Energie. Wir merken mittlerweile, es gibt gar nicht genug Worte und Sprache, um Token-Free zu trainieren. Jetzt geht man aber in Industriedomänen, wo einfach der Content-Sprachraum begrenzt ist. Wir gehen auch in andere Sprachen, der beschränkt ist. Die Welt ist halt nicht nur englisch und flach, sondern die Welt ist domänenspezifisch und spitz. Und deswegen sage ich, lass die Weltmodelle laufen, das ist nett. Die sollen auch Übersetzer machen. Aber wenn es um Wissen geht, konkretes Wissen, brauchst du andere Modelle und deswegen sind so Modelle wie Aleph Alpha richtig. Man muss bloß den Leuten beibringen, mit ihrem Wissen, angereichert, klaren Trainingsdaten, die Grundlage zu schaffen, KI breit, und jetzt kommt es, breit mit Weltwissen, aber auch spitz, wie in einem T-Modell anzuwenden. Und das ist, was ich gerade merke. Wir haben jetzt halt einen Hammer und deswegen ist alles so draußen Nagel. Und der Hammer heißt OpenAI. Und alles ist ein Nagel. Ja. Und ich sage, das ist eine Schraube, das ist eine Schraubzwinge, das ist Klebstoff, das ist Klebeband. Und da muss man aufpassen.
Ich habe mal vor einiger Zeit darüber nachgedacht, warum wir so eine Grundskepsis haben in Deutschland gegenüber Veränderungen. Weil, das muss man jetzt schon mitteilen, also ein Teil dieser digitalen Transformation, dass sie noch nicht da ist, wo sie sein müsste, liegt auch daran, dass man erstmal fragt, wieso muss das eigentlich sein? Ich habe aber einen ganz interessanten, für mich interessanten Erklärungsansatz gefunden. Würde mich interessieren, was du dazu sagst. Ich habe nämlich überlegt, gibt es irgendeine positive Eigenschaft, deren negative Rückseite, die andere Seite der gleichen Medaille, vielleicht dieser Wunsch ist, möglichst wenig zu verändern. Und ich bin auf was wahnsinnig Deutsches gekommen, nämlich die Freude am Funktionieren. So aus deutscher Perspektive muss es alles präzise sein und sorgfältig und perfekt funktionieren. Und jede Form von Veränderung ist eine Gefahr fürs perfekte Funktionieren. Das ist ja der Grund, warum irgendwie ein Zug irgendwie 7 Minuten später kommt und die Leute komplett ausflippen. Also inzwischen kommt er 70 Minuten später, da kann ich es verstehen. Aber diese wahnsinnige Freude am Funktionieren, die dann irgendwann zur Selbstverständlichkeit wird, die lässt automatisch, und das ist aus meiner Sicht sogar für die Digitalisierung schädlich, die lässt automatisch die Leute denken, alles, was theoretisch mein total toll funktionierendes System gefährden könnte, ist schlecht.
Ich finde einen interessanten Punkt. Also ich glaube, es sind zwei Sachen. Das eine ist wahrscheinlich auch tiefenpsychologisch das Thema Veränderung zu sehen, also Veränderungserfahrungsvermögen. Bin ich jetzt kein Experte drin. Technisch finde ich ein Beispiel sehr gut. Lass mich kurz anders einsteigen. Also mein Co-CEO, der Christian, wir haben so ein bisschen die Aufteilung. Christian ist das The Run the Company, der hält wirklich die Bude am Laufen mit einer unglaublichen Expertise. Und ich bin eher so, der sagt, okay, was müssen wir tun, nach vorne gerichtet, die Firma zu verändern. Und deswegen sind wir als Co-CEOs super komplementär, weil es ein Riesenfeld ist im Thema Digitalisierung. Und der Christian sagt zu mir immer, das Verrückte ist, hier wird geleistet ohne Ende, aber du kriegst nie einen Anruf. Das heißt, ey, Christian, pass mal auf, ich habe heute 57 E-Mails rausgeballert. Die sind so zack, 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 zack rausgegangen. Ich kriege schon einen Anruf, wenn was nicht funktioniert, wenn einer nicht geklappt hat. Mhm. Und wir Deutsche, und das ist ja unsere Tugend, wir können halt die perfekte Lösung. Die Frage ist die perfekte Lösung notwendig? Und jetzt kommt eins, was brauchst du für die perfekte Lösung? Du hast einen Plan, die ganzen Sprüche und umgangssprachliche Formeln wie never change a running or winning team or working system, das kommt hier mit rein. Was machst du? Du machst inkrementelle Optimierung, indem du immer in die Vergangenheit schaust. Und das ist das Problem. Wir sind gewohnt, besser zu werden, indem wir aus der Vergangenheit uns nach vorne entwickeln. So wird ein Auto verbessert, deswegen dauern die Zyklen so lange. Also all diese Dinge. Und da hast du natürlich recht, wenn jemand herkommt und sagt, hey, lass uns nach vorne gucken, die Veränderung. Das passt nicht. Das führt zu Unsicherheit, Verunsicherung. Und alles, was bisher funktioniert hat, alles, was dich erfolgreich gemacht hat, stellst du mir die Frage. Deswegen ist deine Aussage, und das ist nicht nur das Beispiel, sondern diese Haltung, die Attitude, glaube ich, 100% richtig. Ich habe noch ein anderes Thema mit dem Verändern. Und da gab es eine Studie, ich glaube von der Zeit, und zwar damals, als die digitale Transformation anfing. Und da hat man verglichen Europa, die verschiedenen Nationen, über ihr Veränderungsvermögen und Beharren. Und das Witzige war, in der Studie kam raus, dass die Deutschen am meisten Energie aufbringen, um Veränderungen zu verhindern. Ja. Also genau, was du beschreibst, vielleicht mit der Begründung, dass wir halt rückwärtsgerichtet uns immer optimiert haben. Aber dann war es witzig, wenn dann in Deutschland erkannt wurde, dass der Zug abgefahren ist, was weiß ich als Beispiel, dass es halt keine Verbrenner mehr gibt und man braucht jetzt Elektroautos, gibt es keine Nation, die noch mehr Energie einsetzt, als sie eingesetzt haben, um es zu verhindern, um wieder sich an die Spitze der Bewegung zu setzen. Also auf gut Deutsch, rein aus dem Energieerhaltungssatz, so ziemlich das Dümmste, was man machen kann.
Erst Vollbremsung und dann Vollgas
quasi. Vollbremsung, bis kein Gummi mehr auf dem Reifen ist und dann aber sagen, ich brauche einen neuen Motor, ich brauche noch eine Ergänzung, ich brauche noch einen Turbolader, dass ich ganz nach vorne komme an die Spitze der Bewegung. Und das beschreibt uns, also diese zwei Möglichkeiten. Und deswegen, es gibt ja jemand, der behauptet, das größte Vermögen in Deutschland ist ja das Verharrungsvermögen. Ja. Also von daher muss man wirklich sagen, ich glaube, es ist jedem bewusst, dass wir KI, dass es kein Hype ist, dass es auch nicht vorbeigeht. Und dass KI die Gesellschaft verändert. Also hat jetzt, glaube ich, jeder verstanden.
Meine fromme Hoffnung ist das auf jeden Fall, ja.
Sehr fromme Hoffnung. Also wenn jemand der Meinung ist, dass es ein Hype ist, dann musst du noch einen Podcast machen, einfach um ihn oder sie zu überzeugen. Und wenn man jetzt hergeht und sagt, was brauche ich für KI? Ich brauche Daten, ich brauche das Talentwissen, ich brauche das Industriedomänenwissen und sagt, holla die Waldfee, das haben wir ja alles hier. Mhm. Dann sollte man eigentlich genug positive Energie haben, um diesen Turbolader mit reinzupacken, um zu sagen, ich möchte jetzt an die Spitze der Bewegung, jetzt kommt's. Wir müssen nicht Gemini und OpenAI ablösen mit einem Produkt aus Deutschland. Mhm. Aber wir brauchen ein LLM, was industriedomänenspezifisch ist und da müssen wir und gehen wir an die Spitzebewegung. Wenn das Ganze jetzt auch noch souverän ist, dass die Firmen und Unternehmen und Menschen sagen, wow, wenn ich meine Daten, die mich differenzieren, was mein IP ist, dort reinpacke und sie bleiben bei mir, ich trainiere nicht die Modelle eines Wettbewerbers oder Marktbegleiters, Was willst du mehr?
An der Stelle muss man natürlich dazu sagen, dass ihr auch in Aleph Alpha investiert habt. Einfach der Transparenz halber. Ja. Ich würde aber trotzdem
vielleicht
sagen...
Vielleicht zur Transparenz halber, warum? Also, also dieses Investment wurde auch schon in der Öffentlichkeit...
Das ist nicht wirklich geheim, um es mal so
zu sagen. Nee, und es wurde auch mal sehr stark kritisiert, bis Leute gemerkt haben, dass wir sehr viel Geld investiert haben in Forschung und Bildung, wo wir gar nichts davon haben. Mhm. Also der Großteil des Investments liegt im EPI und im Bildungscampus, weil wir sagten, uns interessiert die Forschung und Talent mehr. Und das, was kommerziell in der Firma ist, ist ein Teil, ja. Aber da kann ich auch sagen, das haben wir auch gemacht bei Wire, um das mal zu sagen, das ist ein Kommunikationstool. Und wir machen das aus einem Grund, um die Möglichkeit haben, jetzt kommt es, Einfluss zu nehmen, dass es souverän bleibt. Weil eins möchte ich auch klipp und klar sagen, so etwas, was bei Mistral passiert ist, einem ursprünglich französischen Startup, wo plötzlich durch US-Investoren und US-Technologie wirklich mit der Souveränität der europäischen Idee nur noch bedingt was zu tun hat, das möchten wir vermeiden. Also nochmal, wenn wir von der Schwarzgruppe uns irgendwo engagieren. Ich rede gar nicht von Investments, da geht es nicht um Venture Capital. Wir verdienen unser Geld wirklich mit Erbsen und Mais in Dosen. Also das ist unser Kerngeschäft. Dann machen wir das um unsere Souveränitätsgedanken, wenn wir die Technik nicht selbst im Haus haben, so zu beeinflussen oder Einfluss zu nehmen, dass wir da souverän bleiben können. Also nochmal bei XM Cyber, warum haben wir das Unternehmen in die Gruppe genommen? Weil wir die Souveränität 100% für Sicherheit garantieren wollen. Warum ist Stackit unser eigenes Produkt? Genau aus diesem Grund, weil Stackit ist die Grundlage, Stackit ist die Cloud.
Stackit
ist im Prinzip unsere Cloud-Plattform, darauf läuft alles. Das ist, ich mache ein Beispiel, ServiceNow kennen viele, ist ein amerikanisches Workflow-Management-System. Wollte souverän werden für Europa, was haben sie das gemacht? Haben sie auf Stackit gepackt. Also Stackit ist eine Art, ist eine Cloud, das ist die europäische Cloud. Es ist vergleichbar mit an Hyperscaler wie AWS, jetzt nenne ich sie alle Google und Microsoft, aber halt aus Europa und die ist 100% souverän. Und dadurch wird aber Stackit auch zu einem Technology-Enabler, ja, wenn wir sagen, ServiceNow bei Stackit. Und ganz wichtig, Stackit war die Grundlage, dass wir das mit Google machen konnten. Mhm. Weil dadurch kommen da die Schlüssel her, da ist der Export, da liegen die Daten. Also das muss man einfach verstehen. Und die Produkte haben wir 100% in unserer Hand, weil das die Grundlage ist, sowohl für Cybersecurity als auch für die Cloud. Und Stackit ist der Souveränitäts-Enabler und XM Cyber ist der Sicherheitsprovider, wo eben keine Regierung sagt, mach da mal noch eine Tür auf, lass mich da noch reinschauen. Die anderen Produkte wie Aleph Alpha, die haben wir nicht selbst aus dem eigenen Haus, da beteiligen wir uns, auch bei Wire für eine sichere Kommunikation, aber nur aus einem Grund, damit die auf Stackit laufen, damit die zumindest eine souveräne Variante haben, weil darum geht es. Das ist ähnlich wie mit Google, man muss eine Fähigkeit finden und wenn es nicht aus dem eigenen Haus kommt, es nach den eigenen Vorstellungen für Souveränität zu betreiben.
Wo wir gerade bei Google sind, der DeepMind-Chef Demis Hassabis, sehr bekannter KI-Mann, hat im letzten Jahr einen Nobelpreis bekommen. Der hat gesagt, dass er glaubt, dass mehr oder weniger sämtliche Krankheiten mit KI geheilt werden könnten. Und zwar schon in den nächsten 5 bis 10 Jahren würde dieser Prozess anfangen. Das ist eine Hoffnung, die regelmäßig geäußert wird auf so einer Größenordnung. KI löst alle Weltprobleme.
Ja, da kommen wir zurück zu dem Thema Zwei-Tage-Woche. Wir haben sehr viele Krankheiten, Krankheitsbilder, wir brauchen sehr viel Tests und es kostet sehr viel Zeit und durch KI kann man das Ganze automatisieren, beschleunigen. Ob jetzt wir aus der Technikwelt auch noch die Medizinwelt übernehmen sollten und alle Krankheiten lösen, das finde ich eine tolle Hoffnung. Aber das sollte man vielleicht mit Medizinern sprechen im konkreten Fall. Was aber garantiert so kommen wird, ist, wenn ich mir vorstelle, nehmen wir als Beispiel Krebsmedizin, das hat sicherlich eine riesen Reichweite, Tragweite heute. Wenn ich alle Behandlungen für alle Menschen und alle Genome weltweit zentral in Echtzeit habe und genau weiß, welches Medikament bei wem, wie, wo wirkte, ne? Und kann das auch damit in quasi dem Testen beschleunigen, um einfach bessere Entscheidungen zu treffen, zu sagen, das ist die richtige Medikation, glaube ich schon, dass man Krankheiten angehen kann. Aber wie schon gesagt, das ist ja nicht so einfach. Wir haben das auch gemerkt mit dem Impfstoff. Da waren wir plötzlich alles Mediziner, also so wie wir alles Nationaltrainer sind, wenn eine Fußball-WM ist, mit dem mRNA. Also nur als Beispiel, wir haben das ja alles gesehen, was Technologie ermöglicht. Und das muss man einfach zweifelsohne sagen. Ja, da ist ein Potenzial. Aber dass wir jetzt sagen, alle Krankheiten in 5 bis 10 Jahren, ich fände es toll. Das werden wir vor andere Herausforderungen stellen, aber ich fände sowas toll, aber man muss auch fair bleiben und sagen, wo endet die Fähigkeit einer Technologiedisziplin in einer anderen wissenschaftlichen Disziplin.
Genau dazu gibt es von dem Chef von Anthropic, Dario Amodei, auch einer von denen, die, sage ich mal, nicht nur technologisch, sondern auch philosophisch relativ weit vorn sind. Wobei vorn gar nicht immer nur positiv sein muss. Ne? Vorn kann auch so schon fast über der Klippe drüber sein. Und eine gewisse Anmaßung ist manchmal auch mit dabei. Und genau bei diesem Dario Amodei finde ich aber ein Zitat besonders spannend, weil er gesagt hat, dass die allermeisten Leute dramatisch unterschätzen, wie radikal die Vorteile von KI sein können. Und zwar ganz genauso, wie sie unterschätzen, wie radikal und schlimm die Risiken sein können. Und das führt ihn aber dazu, zu sagen, dass das, was am meisten bremst, vielleicht gar nicht nur schlecht ist. Und das sind die Flaschenhälse. Er meint, die Technik ist so viel schneller als zum Beispiel Arbeitsprozesse, der gesellschaftliche Rahmen, so Genehmigungsprozesse, auch dass die Leute sich dran gewöhnen, mit der Technologie richtig zu arbeiten, dass das das eigentliche Hindernis sei. Die KI sei schon sehr, sehr, sehr viel weiter.
Das ist ein interessanter Punkt und das ist vielleicht zwei Aspekte dazu. Der eine Aspekt ist, was er natürlich sagt, ist, KI kann so viel verändern und dann kommen wir zu der Diskussion von eben zum Thema Veränderung. Wir sind auch gar nicht vorbereitet und das führt dann zu Chaos. Das darf man nie vergessen. Mhm. Die andere Sache ist, was er beschreibt und das ist etwas, was ich so, ich sage mal, das ist menschlich. Also wir haben heute Prozesse, die sind langsam und schlecht und die laufen alle perfekt. Da gibt es ja auch Fehler. Aber jetzt hat man eine KI, die ist schnell und effizient, die macht auch mal einen Fehler. Vielleicht machen wir menschlich 100 Fehler pro Jahr, mit der KI wird man 2 machen. Aber wegen den 2 Fehlern dürfen wir die KI nicht einsetzen, obwohl wir eigentlich 98 mehr gemacht haben. Aber das war ja menschlich. Aber das ist gelernt und das ist, was ich halt immer sehe. Dann gibt es wiederum andere Beispiele, bin ich auch ganz offen. Das Thema autonomes Fahren, gab es auch riesen Diskussionen mit Tesla und auch der Autobranche aus Deutschland, wo man sagte, ja, dann ist es halt mal so, dass Unfälle passieren mit dem Autopilot, was eine riesen Diskussion. So gehen wir nicht vor. Also die Frage ist, darf ich die Technologie einsetzen, auch mit diesem maximalen Fortschritt? Und da gibt es Menschen, die haben halt immer, ja, ein bisschen Schwund ist immer. Ich sehe das anders. Ich sage, wenn es um Menschenleben geht, wenn es um Ethik geht, wenn es um das Thema Menschenrechte und Würde geht, da darf die KI keine Kompromisse zulassen. Geht es um Prozessfehler, wo es um Geld und Kosten geht, bin ich knallhart, sag, dann gucken wir mal, wie viel Geld ich mehr verschwende durch die Technik im Vergleich zu wie viel Geld ich einspare. Geht es um Menschen, muss man abwägen, was können wir ethisch vertreten im Sinn des Menschen.
Da möchte ich mal so auf eine bisschen unangenehme Weise reinpieksen, weil ich Elon Musk zwar für eine sagenhafte Knalltüte halte und das ist noch das positivste Wort, was mir da im Moment einfällt, aber man sieht genau an diesem Beispiel von dem von ihm gesteuerten Tesla, dass diese Herangehensweise sogar im Kontext von Menschenleben zumindest etwas ist, das man von zwei Seiten sehen kann. Denn es ist vollkommen klar, Tesla hat den Autopilot viel zu früh auf den Markt gebracht und dadurch ist eine ganze Reihe von Menschen gestorben. Tatsächlich nicht nur die Leute im Auto, wo man sagen könnte, okay, die haben sich dafür entschlossen, diesen Autopilot einzustellen, sondern auch Menschen, die einfach auf der Straße waren bei Unfällen. Es sind also Menschen gestorben. Und jetzt würde man sagen, also aus deutscher Perspektive, auch mit einer Sorgfalt und Pflichten, die man da hat, so ein Hersteller wie Audi oder Porsche oder Mercedes, die würden nie im Leben eine Technologie auf den Markt bringen, autonomes Fahren, wo Leute sterben können oder so leicht ja offenbar Leute sterben können. Aber dann rechnet man das aus und dann kommt man darauf, dass ja, dieser Autopilot ist zu früh eingeführt worden. Es sind Menschen wegen dem Tesla-Autopilot gestorben. Aber wenn man das auf die Zahl der gefahrenen Kilometer bezieht, wären bei menschlicher Führung der Fahrzeuge 3-mal mehr Menschen zu Tode gekommen. Und das sagt mir, okay, ab einem bestimmten Punkt zahlt man für diese Form von Perfektionismus einen Preis.
Finde ich eine interessanten Punkt, der Finger geht in die Wunde. Ich sage dir gleich, warum ich hier absolut keine Kompromisse eingehe. In der Argumentation von dir ist ein Fehler drin. Du bewertest Menschenleben in Geld. Und das sollte man nicht tun.
Ich weiß nicht, ob ich es im Geld tun würde.
Wenn du sagst, es sind so viele Menschen mehr gestorben, dann gehst du her und du wiegst es auf. Man wiegt Menschenleben nicht auf. Das ist für mich so eine Sache, das ist wie...
Aber ich wiege ja Menschenleben gegen Menschenleben auf.
Also Moment, aber das Thema ist ja, du sagst jetzt... mit der Technologie würden weniger Verkehrstote kommen. Das ist natürlich eine extrem weite Aussage, weil man hat hier einfach zwei Technologien verglichen und sagt, wenn ein Mensch fährt, passieren so viele Fälle, wenn ein Autopilot fährt, fährt so viele Kilometer. Aber ich glaube, wir vergleichen hier Äpfel mit Birnen. Und am Ende des Tages wiegen wir Menschen eben auf. Warum bin ich so drauf? ich saß in einem Tesla vor 6 Jahren, der aufgrund vom Autopilot oder einem LKW gefahren ist. Und ich lag auf der Intensivstation. Deswegen sage ich, ich fand es nicht witzig, wie es auf einen Fahrfehler reduziert wurde. Also nur, dass wir uns klar sind. Ich hatte das Glück gehabt, dass ich heute noch hier stehe. Aber es war am 26.04.2019 auf der A6, wo genau das passiert ist. Und seitdem, das sage ich ganz offen, fahre ich mit deutschen Fabrikaten. Und ich lag niemand am LKW mit den Fahrsystemen. Deswegen, ich habe eins gemerkt durch die eigene Erfahrung hier. Der Fehler ist, ich verstehe das rational. Aber Menschenleben ist nichts, was man gegeneinander aufwiegt. Und ich bringe immer so ein Beispiel. Es gab mal dieses Thema Flugzeugentführung. Flugzeug muss abstürzen. Da ist ein Stadion, wo 100.000 Menschen gerade ein Fußballspiel gucken. Und da ist ein Flugzeug und jemand will das Flugzeug da rein Katapultieren, gab es, glaube ich, im Film durch. Das ist so ein Spiel. Jetzt ist die Frage, schicke ich eine Rakete hoch, um das Flugzeug, sagen wir, mit 300 Menschen abzuschießen? Oder gehen halt mehrere Menschen quasi, sterben mehrere Menschen? Und ich glaube, das ist, wo ich an das Thema Ethik komme, wo ich sage, was ist ein Menschenleben wert? Wahrscheinlich würde ich anders drüber sprechen, wenn ich nicht selbst einmal in der Intensivstation oder auf der Intensivstation gelegen bin, wegen so einem Technikunfall.
Das ist ein Punkt, finde ich, da kann man tatsächlich A, drüber diskutieren, aber B, ist natürlich auch diese vorsichtigere Herangehensweise. Jetzt im Menschenleben-Kontext eine Sache, in anderen Bereichen, und da können wir vielleicht über die Zukunft reden, wird man früher oder später, glaube ich, gar keine Wahl mehr haben. Und zwar keine Wahl mehr haben, ein Instrument einzusetzen. Wenn wir diesen Menschenlebenteil ausklammern, wo man, wie du sagst, immer so eine Wahl haben muss. Was glaubst du denn, wenn wir jetzt so über die Zukunft reden, von digitaler Souveränität, von künstlicher Intelligenz, von der Übernahme von immer mehr Bereichen durch Technologie, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen, sogar politischen Bereichen. Was glaubst du denn, wie wir das als Land und als Kontinent am besten handeln können?
Ich glaube, die Technologie wird kommen. Wir müssen meines Erachtens etwas tun, was wir anfangen, mit Regulierung. Aber jetzt kommt der Punkt, der Begriff ist ja sowas von negativ belegt. Also wir brauchen klare Regeln. Also jetzt kommt der Punkt. Ich glaube, dass man in dem Umgang mit Technologie Alleinstellungsmerkmale schaffen kann. Also zum Beispiel, ich bin ein ganz großer Freund von unserer GDPR. Also ich liebe unsere Datenschutzgrundverordnung und ich liebe den Schutz des Einzelnen. Warum sage ich das? Weil das das Wertesystem ist, wo ich leben will. Aber es sind andere in China, da entscheidet der Staat, was mit dir passiert. Wenn du sagst, ich möchte eigentlich das alles abgeben, was für mich einfacher ist zu leben, ist es vielleicht ein ganz tolles Umfeld, wo du leben möchtest. In Amerika erleben wir jetzt gerade, das sind die Firmen, die für dich entscheiden, was gut ist. Da sagt dir halt Meta, was für dich gut ist. Oder auch ein Herr Trump oder ein Herr Musk sagen, was für dich gut ist. Und bei uns ist es noch der Einzelne. Deswegen, wie können wir damit umgehen? Wir müssen einen Weg finden, was wir nur machen, wie wir halt auch vorhin erklärt haben mit dem Thema Veränderungs- oder Verharrungsvermögen für Veränderungen, wir sind zu perfekt. Wir müssen diese Regulierung treffen, auch die KI-Verordnung, ja, das ist richtig, es zu tun. Ist die Art und Weise, es zu tun, die Dokumentation, der Aufwand sinnvoll, kann man drüber streiten, aber die grundsätzliche Ausrichtung ist perfekt und richtig. Und damit kann man hier etwas schaffen, was wieder Made in Germany ein Exportschlager ist. Es ist aber immer, die Steigerung von Gut ist halt gut gemeint und nicht gut gemacht.
Ja, das ist so ein, genau der Hebel, den ich da ansetze. Also meine Begeisterung über DSGVO, Datenschutzgrundverordnung und auch AI Act hält sich offenbar in engeren Grenzen als deine. Ich sehe aber die Richtung. Ich sehe aber eben auch, und es ist, glaube ich, auf die Zukunft gerichtet, eine unterschätzte Gefahr. Und zwar genau im Sinn der digitalen Souveränität. Der sicherste Weg, um abhängig zu werden und abgehängt zu werden, das sind ja zwei Begriffe, die nicht umsonst sehr nah beieinander sind. Der sicherste Weg ist, wenn wir bei dieser KI-Transformation nicht mitmachen. Also wenn wir sagen, wir müssen erstmal noch warten, wir dürfen jetzt nicht weitermachen, oh, das ist zu gefährlich und das dürfen wir auch nicht benutzen und hier sind noch mehr Grenzen, dann ist das ein absolutes Rezept dafür, dass wir keine Instrumente entwickeln, die man in Zukunft braucht, dass hier die Unternehmen, die maßgeblich die KI-Zukunft, die digitale Zukunft mitbestimmen, dass die nicht in Europa und in Deutschland entstehen und dass früher oder später noch jeder deutsche Mittelständler, der im Sauerland Vize-Weltmarktführer für Medizinstall ist, sagt, oh ja, oh nee, den deutschen Anbieter können wir jetzt leider nicht mehr nehmen, weil der 50% weniger effizient ist als der amerikanische und 80% weniger effizient als der chinesische Anbieter. Und das ist aus meiner Sicht nur auf die Zukunft bezogen, häufig unterschätzte Gefahr für digitale Souveränität. Das geht nur, wenn wir hier auch super viel investieren die Forschung, die schon da ist, noch weiter ausbauen und vor allem auch irgendwie unternehmerisch auf die Straße bringen.
Ja, und jetzt kommt der Punkt, ist, also ich verstehe genau, das ist, warum ich sage, wir, also die Steigerung von gut ist gut gemeint. Also die grundsätzliche Intention und Ausrichtung ist perfekt, weil dadurch schafft man wirklich eine Alleinstellung. Die Art der Umsetzung, sage ich ja auch.
Hat noch eine gewisse Luft nach oben.
Hat Luft nach oben und macht halt Folgendes. Das ist wie mit allen Regulierungen, die aktuell kommen. Die großen Unternehmen können sie es leisten, weil es einen Haufen Geld kostet und die können mit der Komplexität umgehen. Die kleinen, die ich damit eigentlich schützen will, die haben damit die größten Probleme. Also es ist genau, es kippt genau in die falsche Richtung. Ich glaube, die Antwort ist eine, muss man aus einem anderen Blickwinkel angehen. Was ich momentan sage, ist Europa, wir unterschätzen uns. Wir machen uns klein. Wenn man sich mal anschaut, jetzt gehen wir ja aus der EU mit den 27 Staaten, sondern wir gehen mal weiter und sagen, wir nehmen mal Europa als Wirtschaftsraum und gucken, wie viele Menschen da leben. Und dann merkt man plötzlich, hoppla, das sind ja fast 700 Millionen. Und hoppla, das ist ja wirklich ein Pfund. Das ist ja ein unglaublicher Wirtschaftsraum. Und dann kann man sagen, hoppla, warum knicken wir ein vor irgendwelchen einseitig definierten Handelszöllen? Und warum partnern wir nicht mit einem anderen Land, was extrem groß ist, wo wir sagen, wir gehen hier auf Augenhöhe? Also das Problem ist, was wir momentan haben, wir gehen in so eine Art Diversifizierung, machen uns viel kleiner, es zerflettert, das ist das Thema. Und dann mache ich genau das kaputt, was uns ausmacht. Nämlich dieses Domänenwissen, wo ich sage, dieses spezifisches Wissen, wo man sagt, wir sind wirklich was Besonderes. Und diesen, anstatt herzugehen zu sagen, ich nutze die Stärke der Diversifikation und dieses Spezialwissens, was man nämlich wirklich braucht, um top-notch zu werden, um Weltmarktführer zu werden, um ganz vorne anzukommen, um daraus, ich sag mal, eine Unity nach außen, eine Einheit nach außen zu stellen, da muss man einfach ein bisschen mehr Selbstvertrauen und auch Selbstbewusstsein haben, zu sagen, wir sind viel mehr, als wir gerade denken, wie wir auftauchen. Und für mich ist das beste Beispiel immer, und deswegen ich sage, wir müssen Europa sehen, ist dieser Brexit. Nochmal, es gibt doch in England niemanden mehr, der sagt, das war eine gute Geschichte. Also, und wir können jetzt eine Wette abschließen, ich wette, in 10 Jahren ist es wieder Teil der EU. Es wird halt jetzt dauern. Und das ist, warum ich sage, ich glaube, wir müssen immer erst lernen, dass das, was wir haben, was richtig Tolles und Gutes ist, um auch stolz drauf zu sein, zu sagen, hey, lass uns das umsetzen. Und das sind für mich so diese zwei Aspekte, die man da mal in die Waagschale werfen muss. Und wir müssen einfach diese Komplexität rausnehmen. Wir müssen diese Überregulierung rausnehmen. Wir müssen diese, und wir müssen vor allem eins rausnehmen, das, was ich immer sage. Diese Vorgabenkultur, dass ich Leuten vorschreiben will, wie es leben soll. Also wir beschweren uns permanent im öffentlichen Diskurs über, was China macht. Ja, weil die halt mit Kameras und KI und Daten und Überwachung und alles. Ja, was machen wir? Wir schreiben doch auch alles vor. Also wo ist noch diese, wo kann ein Mensch noch frei entscheiden, was er machen will durch die Überregulierung?
Rolf, ihr habt euch, das war für mich zumindest ein bisschen überraschend, deutlich an Wire beteiligt. Einer Plattform, die wahnsinnig hübsch designt, eigentlich ein Messenger ist.
Ja. Ich will es anders formulieren, es ist ein Kommunikationswerkzeug und zwar ein digitales Kommunikationswerkzeug für sichere Kommunikation. Also das größte Problem ist ja, Geschwindigkeit geht durch Kommunikation in der digitalen Welt. Also vom Brief, im Postboten hin zur E-Mail und jetzt ist halt alles Messenger. Das ist ja, ein Messenger ist ein asynchrones Kommunikationstool, was nicht real-time ist. Das darf man nicht vergessen, aber wir haben nur festgestellt, es gibt keine sicheren Kommunikationstools. Die Menschen, wenn man jetzt mal WhatsApp als Beispiel nimmt, wissen alle, es geht zu Meta und die bauen da auch soziale Graphen auf, wer mit was macht, weil da geht es ja um die Nutzung der Daten. Und jeder, der diese Datenschutzvereinbarung liest, weiß, ich gebe alles her, meine Position, meine Daten, mit wem ich kommuniziere, meine Kontakte. Es ist halt einfach so. Und die Frage ist, warum man in der heutigen Zeit, wo der Mensch so wichtig ist, die Kommunikation preisgibt. Andererseits haben wir ein Riesenproblem, dass wir vertrauliche Kommunikation haben, wo wir auch unterschreiben, dass die vertraulich bleibt. Und eigentlich kann ich es über so ein Tool schon gar nicht mehr garantieren. Wir haben gemerkt, dass Wire A, auf Stackit läuft, hochgradig zertifiziert ist und es gibt wirklich aus Kommunikationssicht keine Lücke, dass die Kommunikation nicht sicher ist. Es wissen wirklich nur Sender, Empfänger in der Gruppe und das war's. Und wir haben festgestellt, es gibt im Markt keinen sicheren Messenger, das ist keine sichere Kommunikation. Und wir haben natürlich auch bei uns in der Gruppe der Unternehmen, der Schwarzgruppe, so viel Kommunikation darauf, dass wir sagen, es ist eigentlich aus Souveränitäts- und Sicherheitssicht nicht mehr machbar. Und deswegen haben wir da investiert, auch wiederum, wie ich schon erklärt habe, in einer gewissen Form, dass wir Einfluss nehmen können, um sicherzustellen, es muss hier auf Stackit laufen, es muss souverän sein wobei das sowieso die DNA ist. Also there is no compromise for security bei dieser Firma. Und was ich halt toll finde, deswegen, was machen wir jetzt, kann man sich auch vorstellen, man könnte da zum Beispiel die digitale ID, eine Bund-ID, daran knüpfen und plötzlich kann ein Staat mit Bürgern sicher kommunizieren. Also es sind alles Dinge, wo ich sagen muss, wenn ich Digitalisierung beschleunigen will, muss ich schauen, dass die Akteure untereinander reden können. Aber das bitte gesichert und auch von der Identität her 100% garantiert. Und das war der Grund, warum wir uns daran beteiligt haben. Auch wieder aus dem gleichen Aspekt wie Stackit oder XM Cyber, weil es im Markt nichts anderes gab.
Also das Thema digitale Souveränität, das ist ja jetzt nicht nur in den letzten Jahren extrem wichtig geworden, sondern das ist auch die Grundlage für fast alles, wovon wir in Zukunft reden werden. Was ich noch wichtig finde, das haben wir bis jetzt gar nicht aufgelöst. Und es wäre sehr wichtig, dass das Publikum auch merkt, warum das so ist, ist, wieso wir von Schmetterlingen reden. Ja, der Titel Tech, KI und Schmetterlinge, der ist jetzt erstmal nicht total intuitiv. Warum Schmetterlinge?
Warum Schmetterlinge? Das ist natürlich ein toller Begriff. Es ist halt eine wunderschöne Metapher, was zeigt, wie sich etwas verändert. Also wirklich von der Raupe bis zum Schmetterling, der wegfliegt. Und das Interessante ist, man verändert sehr viel. Also nicht nur das Wesen, nicht nur das Aussehen, auch die Funktion. Und das ist das Schöne. Es ist halt für mich das wunderschöne Bild der Transformation, die auf uns zukommt. Was aber auch bei Schmetterlingen für mich unheimlich toll ist, ist die Vielfalt. Weil das beschreibt ja nicht nur, dass die Transformation positiv ist. Es ist, wie vielfältig, was da passieren kann. So viele unterschiedliche Schmetterlinge in ihrer Art, wie sie auftreten. Und das ist auch etwas, was man sehen muss. Die Transformation ist was Tolles, ist was Farbenfrohes, ist was Vielfältiges und was Positives. Deswegen mag ich dieses Bild der Schmetterlinge unglaublich.
Finde ich auch deswegen super, weil ich persönlich auch großer Schmetterlingsfan bin und gerne Schmetterlinge fotografiere. Und dann sind diese Schmetterlingsschuppen, wenn man die vergrößert, auch noch fast Pixel. Also es passt einfach zu perfekt.
Ich glaube, es wird niemanden geben, der ein Schmetterling als Endstadium einer Transformation, die eigentlich als Raupe beginnt, als irgendwas Negatives oder Schlechtes sieht.
Rolf, das war jetzt unsere erste Sendung, gemeinsame Sendung. Du wirst leider, weil du anders als ich einen richtigen Job hast, nicht bei jeder Sendung mit dabei sein können. Aber das, was wir hier für die Zukunft planen, ist wirklich ein sehr breiter und sehr wachsamer Ansatz, drauf zu schauen, was passiert eigentlich genau mit Technologie, mit künstlicher Intelligenz. Was hast du aus unserer ersten Sendung mitgenommen?
Eigentlich habe ich so drei Grundthemen mitgenommen und die sind mir wichtig. Das eine ist, es ist eigentlich nicht mehr wegzudiskutieren, was da auf uns zurollt. Die Veränderung wird kommen, ob wir wollen oder nicht. Das zweite Thema, was ich mitnehme, ist, es gibt ganz viele Themen, die noch nicht beantwortet sind. Es gibt auch keine Universalantworten. Und wir sollten in dem Diskurs nicht zu komplex werden. Und wir sollten uns wirklich auf eine Sache reduzieren. Egal, was die Antwort ist, solange sie dem Menschen dient, ist es eine gute Antwort. Und so sollte man auch damit umgehen und auch immer wieder korrigieren. Und das dritte ist, und das ist für mich ja eigentlich die Grundmotivation, jeden Morgen aufzustehen. Es wird gut. Das, was da kommt, wird gut. Und ich freue mich drauf.
Das ist lustigerweise genau das, was ich aus der ersten Sendung mitnehme. Nämlich, ich habe mich lange gefühlt wie eine Art Einzelkämpfer in Sachen Optimismus. Das ist, leider muss man sagen, relativ leicht, den Optimismus zu verlieren zwischendurch immer wieder. Aber ich freue mich auch deswegen über unsere Zusammenarbeit, weil ich halt sehe, dass es eigentlich gar keine, um eine beliebte Ex-Bundeskanzlerin zu zitieren, es ist Optimismus alternativlos. Ich glaube nämlich, dass das, was vor uns liegt, so groß ist, das kann man überhaupt nur bewältigen, wenn man der festen Überzeugung ist, dass man das auch schafft, dass man das Zeug dazu hat, dass man auf die richtige Weise zusammenarbeiten kann und dass man irgendwann auch auf eine, sogar in Deutschland, Reformation der DSGVO hoffen kann. Ich weiß, das ist, ich rühre jetzt an heiligen Kühen, aber ich traue mich so weit zu denken, dass wir irgendwann vielleicht sogar im Datenschutzbereich in einen akzeptablen Bereich reinkommen.
Also deine Hoffnung, die wird sicherlich kommen, wenn man das beherzigt, aber was ich dazu auch sagen kann, wir haben alle Ingredients da, deswegen, es wird gut. Wir müssen es nur tun.
Ich glaube, ich kann mir kein besseres Schlusswort vorstellen. Rolf, vielen Dank, dass du da warst. Das war die erste Sendung von Tech, KI und Schmetterlinge, dem interessanterweise Tech, KI und Schmetterlings-Podcast von mir, Sascha Lobo, und Schwarz Digits, dem Digitalarm der Schwarz-Gruppe. Bei mir war Rolf Schumann. Du bist nicht nur der Chef von Schwarz Digits, sondern gleichzeitig auch noch verantwortlich für die Digitalisierung insgesamt in der Gruppe. Vielen Dank, dass du da warst und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.